Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Es gibt so einiges, was man an vielen Orten in der Vorweihnachtszeit bestaunen kann. Vor allem übertreffen sich so manche Metropolen in diesen Tagen darin, wer den größten Baum mit den meisten Lichtern aufstellt. Tatsächlich können sich die Nadelbäume damit rühmen, in ihren Reihen den größten Baum der Welt zu haben. Und so ein Riesenbaum passt natürlich weder vor den Kölner Dom noch vors Rockefeller Center in Manhattan und schon gar nicht in irgendein Wohnzimmer. Die größten ihrer Art, das sind die Mammutbäume. Viele von ihnen leben in Kalifornien und einige davon, die leben auch hier in Deutschland und zwar am Niederrhein in Nettetal. Rita und Rudi Schneider laden uns ein in die Sequoia Farm in Nettetal und warten am Eingangstor auf uns.
Bäume, gäbe es eine Menschheit ohne sie? Sie spenden uns den Sauerstoff zum Atmen und das ist nur eines von vielem, was Bäume für uns tun.
Ich wollte dich längst schon wiedersehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen.
Und wusste, du wirst mich verstehen, singt Alexandra in ihrem bekannten Lied. Wie ist es denn mit uns? Verstehen wir die Bäume? In diesen Tagen nehmen wir so viele von ihnen in unsere Wohnzimmer. Wir wollen aber jetzt einen Spaziergang in das Wohnzimmer der Bäume unternehmen. Ein sehr spezielles Wohnzimmer, der größten ihrer Art, befindet sich am Niederrhein, direkt an der niederländischen Grenze in Nettetal. Die größten ihrer Art, das sind die sogenannten Mammutbäume oder Sequoia-Bäume. Und hinter diesem Tor befindet sich die Sequoia-Farm, eine einzigartige Baumoase. Als hier 1947 der Grenzwald abbrannte, hatten Ernst und Illa Martin eine Idee, die sie von ihren Besuchen in Kalifornien mitbrachten. Sie begannen 1950 damit, die größte Baumart der Erde anzupflanzen. Hinter dem mächtigen Tor wartet Michael Geller auf uns, der diese wunderbaren Bäume seit vielen Jahren hegt und pflegt.
Und alle Fachleute haben gesagt, in den 50er Jahren, als die Bäume hier gepflanzt wurden, das wird nichts, Leute. In allen botanischen Gärten in Deutschland sind die erfroren, weil sie einfach nicht winterhart sind. Der dickste Baum bei uns im Park und der höchste Baum bei uns im Park von 1953, 40 Meter hoch, sind Küstenmammutbäume. Das zeigt erstmal, dass wir in einer relativ wintermilden Region hier leben. Aber dass man sich nicht wundern soll, was diese Bäume, die fantastische Kämpfer sind, tatsächlich hier zumindest in der milden Ecke in Deutschland schaffen können.
Michaels Augen blitzen, als wir den Kopf in den Nacken legen, um zu sehen, wo diese Riesen im Blau des Himmels enden. Dann schlendern wir weiter im Park, der an jedem weiteren Meter mit Überraschungen aufwartet.
Die meisten kommen hierher, um die Mammutbäume zu sehen und merken dann, hier ist ja alles voll mit Pflanzen, deren Namen ich noch nie gehört habe. Und das hat auch damit zu tun, dass wir hier relativ wintermild sind und vieles ausprobieren können, was im Osten oder im Süden Deutschlands eventuell mal gar nicht möglich ist wegen der kalten Winter.
Schau dir diese mal hier an, sagt Michael und lässt seine Hand über die Nadeln eines solchen Urweltexoten gleiten.
Jeder hat gedacht, diese ehemalige Futterpflanze der Dinosaurier, das ist die Volemia nobilis, die wurde in einer Schlucht in Australien entdeckt. Man ging davon aus, seit 65 Millionen Jahren ausgestorben. Plötzlich steht das Ding da in einer Zahl von ca. 100 quicklebendig da in so einem Canyon.
Und jetzt steht er hier in Nettetal. Die Dinosaurier, die sie gefuttert haben, sind natürlich nicht mehr hier, aber sie waren hier. Wir bleiben an einem bräunlichen Stück Holz stehen, das vielleicht die Größe einer hölzernen Bahnschwelle hat. Dieses Stück Holz könnte sie allerdings gesehen haben, die Dinosaurier am Niederrhein.
Das ist ein Stück Küstenmammutbaum, das kommt aus 300 Meter Tiefe, aus Hambach, aus dem untersten Flöz. Die wissen, wie alt ihre Flöze sind, das ist 20 Millionen Jahre alt. Also das Stück, was hier steht, das ist nicht versteinert, das ist das Originalholz mit ganz dünnen Jahrringen. Die haben nur 0,5 Millimeter.
Versetzen wir uns einen Moment in die Geräuschkulisse der Urwelt, die hier in dieser Gegend zu hören war. Hier findet man heutzutage nicht nur Millionen Jahre altes Mammutbaumholz, sondern auch so manches Tierrelikt wie fossile Knochen von Mammuts. Eine Art ist aber auch heute noch in jedem Fall zu hören, die Vögel.
Wir haben 50 Vogelarten hier, im Laufe des Jahres. Das ist extrem viel. Aber das ist auch eine Waldlichtung. Da sind gerade das Rotkehlchen, das sind die letzten im Herbst noch. Und im Mai ist es schon ziemlich laut, ganz schön viele Vögel singen. Und da bist du automatisch um 6 Uhr wach. Also diesen natürlichen Rhythmus, den gehst du hier mit. Das hat auch mit den Vögeln zu tun, mit den Geräuschen.
Wir wandern weiter in diesem, fast könnte man sagen, Urweltszenario. Manche Geschichte, wie bestimmte Urweltbäume hierher kamen, sind schon fast abenteuerlich, erzählt Michael.
Dann hat man 1941 in China einen Baum gefunden. Da wusste man nicht so genau, was ist das denn. Man kann anhand der Nadeln relativ leicht feststellen, was das ist. Das war die Baumart Metasequoia. Der Urweltmammutbaum, und alle gingen davon aus, dass er 2-3 Millionen Jahren ist einfach ausgestorben, und plötzlich steht das Ding quicklebendig in einem Dorf in China. Und die Martins fanden natürlich kurz nach der Entdeckung die ganze Geschichte natürlich sehr interessant und hatten sogar den Professor hier, der die Bäume entdeckt hat in China.
Was unterscheidet die Mammutbäume von den Tannen, die wir hier gewohnt sind? Das kann man offensichtlich fühlen und auch hören.
Wenn du im Winter einen Mammutbaum anfasst, dann hast du das Gefühl, du fasst einen Wollpulli an. Die dicke Rinde, da klopft man dann dagegen und dann, also merkt man schon, das ist hohl, das ist richtig dick. Das hat nichts damit zu tun, dass das Holz geschädigt ist, sondern es ist einfach diese dicke Struktur der Rinde.
Diese unglaublich dicke Rinde sieht man natürlich auch auf den diversen Fotos aus dem Sequoia-Nationalpark. Und was man sonst noch auf diesen Fotos sieht, löste offensichtlich auch bei etlichen Besuchern hier in Nettetal eine Erwartungshaltung aus.
Also wir haben auch schon Leute hier gehabt, die haben im Internet recherchiert, Bildersuche. Und dann haben sie halt schon auf der ersten Seite gefunden, also nachdem sie Sequoia Farm eingegeben haben, und auf der ersten Seite schon ein Bild gefunden mit einem Riesenbaum, der 1000 Jahre alt ist, mit einem Riesentunnel drin, wo gerade so Leute durchlaufen. Haben wir auch schon gehabt, ne? Ja, wo sind die denn? Ich würde gerne mit meinem Auto jetzt mal durch den Baum durchfahren, ne? Ich dachte, das ist hier.
Nein, das ist natürlich nicht hier. Diese uralten Exemplare stehen in Kalifornien, erzählt Michael, der uns zu guter Letzt bei unserer Wanderung durch die Sequoia Farm zu einer kleinen Lichtung führt. Auf dem Grasboden liegt eine unregelmäßige, aber letztendlich kreisförmige Linie aus Ziegelsteinen. Sie stellt den Umfang des größten Baumes der Erde dar. Das ist der Mammutbaum mit dem Namen General Sherman, der im Sequoia-Nationalpark in Kalifornien steht. Sein Umfang am Boden beträgt 33 Meter und es braucht 20 Leute, um ihn zu umfassen. Michael macht die Sensation perfekt. In der Mitte der Ziegelsteine steht ein noch junger Mammutbaum, der jetzt vielleicht 4 bis 5 Meter hoch ist.
Das ist ein Sämling vom General Sherman Tree. Das heißt, wir haben seine Gene und der wächst eigentlich recht gut, so macht so über 1 Meter im Jahr.
Was für eine unglaubliche Geschichte. Ein direkter Nachkomme des größten Baumes der Welt wächst am Niederrhein. Und genau hier hat Michael eine Idee.
So, jetzt haben wir den kleinen Mammutbaum gesehen, also den Filius vom Sherman Tree sozusagen. Ich würde vorschlagen, wir machen das in unserer Fantasie jetzt einfach mal. Wir beamen uns rüber zum größten Baum der Erde, zum General Sherman Tree.
Wer das Beamen bei Captain Kirk und Scotty im Raumschiff Enterprise kennt, der weiß, dass wir binnen einer Sekunde nicht nur den Ort wechseln können, sondern mitunter auch die Zeit. Wir beamen uns also jetzt etwas in die Vergangenheit, direkt in den Sequoia-Nationalpark in Kalifornien, wohin wir vor einigen Jahren mit unserem Hund, dem Alaska-Malamuten Taniko, zum größten Baum der Erde gereist sind. Und genau an seiner Basis wartet eine Dame in Uniform und markantem Hut auf uns.
Mein Name ist Alexandra Pickavet. Ich bin ein Parkranger hier im Sequoia und Kings Canyon National Park.
Da stehen nun Mensch und Hund vor diesem Urweltungetüm. Man wirft den Kopf in den Nacken und sieht das Ende nicht. Alexandra Pickavet, deren Mutter aus München stammt, versteht unsere staunenden Blicke.
Der größte Baum in der Welt heißt General Sherman Tree und wir stehen ganz nahe diesem Baum. Der Baum ist vielleicht 2.000 bis 3.000 Jahre alt und hat viel gesehen. Diese Bäume brauchen viel Schnee und viel Zeit, dass es trocken und sehr warm und sehr kalt. Es braucht viel Extremes und sie findet das hier in the Sierra Nevada Mountains.
Ich streiche mit der Hand über die weiche Rinde. Was für eine Vorstellung. Dieses Lebewesen war möglicherweise bereits 1000 Jahre alt, als in Bethlehem Jesus von Nazareth geboren wurde. Und es ist bereits jetzt absehbar, dass dieser Baum uns noch lange überleben wird. Das hat offensichtlich auch Lenny Gallant beeindruckt, der genau hier, wo wir jetzt stehen, dieses Lied sang.
And no fire can burn it down, and no wind can break it. Send the roots far in the ground, so no storm can shake it. Sequoia, Sequoia.
Lenny Gallant hat diesen wunderbaren Song, als er ihn hier sang, auf Video aufgezeichnet und ins Netz gestellt. Was für eine Ode an diese wunderbaren Bäume. Wolfgang Hoffmann traf hier mit seiner Familie auf uns.
Ja, es ist für mich das erste Mal, dass ich so etwas sehe, dass ich einen Baum anfasse, dass ich anfasse wie Schwamm und innen drin hohl ist. Und ich kann auch reinklettern, in verschiedenen bin ich reingeklettert. Dort ist es schwarz gewesen, konnte ich mir nicht erklären, ob das da mal gebrannt hat oder ein Blitz war. Aber die Höhe ist für mich gravierend.
Man steht hier, schaut nach oben und sieht das Ende des Baumes nicht. Von hier aus kann man nicht sehen, wie hoch er ist.
Bilder können Sachen nicht transportieren. Es ist wirklich, mich würde mal interessieren, wie viele Menschen man braucht, die sich im Kreis drum rumstellen müssen, um den Baumstamm zu umrunden.
Sequoia, no fire can burn it down.
Fast 84 Meter ist der Gigant hoch und 20 Leute braucht es, um ihn unten an der Basis in den Arm zu nehmen, erzählt Alexandra und weiß noch weitere Superlative zu berichten. Eine davon ist diese.
Die Zapfen sind nur so groß wie ein Eier von einem Hühnchen. Das ist nicht sehr groß, aber es ist ein sehr, sehr großer Baum. Eine Bäume kann 2000 Zapfen in einem Jahr abwerfen.
Alexandra erklärt uns, wie man den Samen zur Keimung bringen kann. Sollte das gelingen, wäre der kleine Setzling sicher die schönste Erinnerung, die man von einem solchen Baum haben kann, was ja offensichtlich in der Sequoia-Farm am Niederrhein gelungen ist. Malamuten sind übrigens unglaubliche Zuhörer. Taniko hat unser Gespräch aufmerksam verfolgt und er erlebt diesen Baum offensichtlich sehr erstaunt. Man kann ihn nicht mit 3-4 Schritten umrunden, man kann sogar in ihn hineinlaufen, weil er an der Basis eine hohle Stelle hat. Taniko hat Alexandra längst ins Herz geschlossen und sie setzt ihm zum Abschied ihren Parkranger-Hut auf.
Okay, Taniko, ich hoffe, dass du viel Spaß an dem großen Baum in der Welt gehabt hast und gute Reise nach Hause.
Mammutbäume nicht nur in Kalifornien, sondern auch in der Sequoia-Farm in Nettetal am Niederrhein. Rita und Rudi Schneider waren für uns dort. Und damit endet unser heutiger Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und wenn Sie wollen, hören wir uns wieder kommenden Sonntag am 4. Advent mit einer besonderen Ausgabe in aller Munde mit internationalen Gesprächsgästen zu Weihnachten. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Susan Sari. Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen dritten Advent.